beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Bevor wir nun miteinander auf das Wort Gottes hören, bin ich gebeten worden, ein paar Sätze zu mir zu sagen, damit Sie auch wissen, wen Sie heute Morgen vor sich haben. Johannes Hilliges, 54 Jahre alt, verheiratet mit Sieglind. Sie ist Religionslehrerin in Nürtingen und ist heute Morgen für das Kinderprogramm in Nürtingen zuständig, kann also nicht mitkommen. Wir haben drei Kinder, zwei sind schon ausgeflogen, der Jüngste ist zu Hause noch, steckt gerade in den Prüfungen zur mittleren Reife, betrifft den einen oder anderen vielleicht ja auch. Also, herzliche Anteilnahme. Zur Gemeinde Nürtingen, wir sind 170 Geschwister. Wir sind als Pastoren zu zweit, deswegen kann ich mir den Luxus leisten, heute hier bei euch zu sein, wo ich mich auch sehr freue und auch sehr gerne gekommen bin. Wir sind als Gemeinde zurzeit gerade in Taufvorbereitung. Anfang Juli taufen wir und das ist für uns als Gemeinde ja immer so ein besonderes Fest. Heute ist in Nürtingen noch ein besonderer Tag. Heute Nachmittag wird in einem kleinen Empfang die Nürtinger Neuapostolische Kirche in den Gaststatus der ACK aufgenommen. Das ist für uns in Nürtingen eine besonders schöne Erfahrung. Und in den ganzen vorbereitenden Gesprächen war das für mich sehr überraschend, manchmal auch ein bisschen beschämend zu merken. Ich habe bis jetzt in meiner inneren konfessionellen Landschaft die Neuapostolische Kirche nie drauf gehabt. Die hat für mich nicht gezählt. Sekte. Und jetzt zu merken, das sind liebe Geschwister, Mensch mit einer tiefen Jesusfrömmigkeit, einer Liebe zu Jesus, eine Gemeinschaft, die einen überraschenden inneren Wandel, auch geistlichen Wandel vollzieht, der sehr, wo es gut ist, das glaube ich mit zu bedenken. So viel also zu Nürtingen. Und ich soll natürlich herzlich grüßen, hätte ich jetzt fast vergessen. Wie am Anfang schon gesagt, geht es heute Morgen um das Thema des geistlichen Weges. Und zu den vielen Wegegeschichten in der Bibel gehört auch die Berufungsgeschichte von König Saul. Und ich möchte uns diese Geschichte zunächst vorlesen. Es war ein Mann von Benjamin, ein angesehener Mann, der hatte einen Sohn mit Namen Saul. Der war ein junger, schöner Mann und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er, eines Hauptes länger als alles Volk. Es hatte aber Kisch, der Vater Sauls, die Eselinnen verloren und er sprach zu seinem Sohn Saul: Nimm einen der Knechte mit dir, mach dich auf, geh hin und suche die Eselinnen. Und sie gingen durch das Gebirge Ephraim und durch das Gebiet von Schaljaschar und sie fanden sie nicht. Sie gingen durch das Gebiet von Schaalim und sie waren nicht da. Sie gingen durchs Gebiet von Benjamin und fanden sie nicht. Als sie aber im Gebiet von Zuf kamen, sprach Saul zu dem Knecht, der bei ihm war: Komm, lass uns wieder heimgehen. Mein Vater könnte sich sonst statt um die Eselinnen um uns sorgen. Der aber sprach: Siehe, es ist ein berühmter Mann Gottes in dieser Stadt. Alles, was er sagt, das trifft ein. Nun lass uns dahin gehen. Vielleicht sagt er uns unseren Weg, den wir gehen sollen. Saul aber sprach zu seinem Knecht: Wenn wir schon hingehen, was bringen wir dem Mann? Denn das Brot in unserem Sack ist verzehrt und wir haben keine Gabe, die wir dem Mann Gottes bringen könnten. Was haben wir sonst? Der Knecht antwortete Saul abermals und sprach: Siehe, ich habe einen Viertel Silbertaler bei mir, den wollen wir dem Mann Gottes geben, dass er uns unseren Weg sage. Saul sprach zu seinem Knecht: Du hast recht geredet, komm, lass uns gehen. Und als sie hingingen nach der Stadt, wo der Mann Gottes war, und den Aufgang zur Stadt hinaufstiegen, trafen sie Mädchen, die herausgingen, um Wasser zu schöpfen. Zu ihnen sprachen sie: Ist der Seher hier? Vor Zeiten sagte man in Israel, wenn man ging, Gott zu befragen: Kommt, lasst uns zu dem Seher gehen. Denn die man jetzt Propheten nennt, die nannte man vor Zeiten Seher. Sie antworten ihnen: Ja, er war gerade vor dir da. Eile, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Opferfest hat auf der Höhe. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn finden, ehe er hinaufgeht auf die Höhe, um zu essen. Denn das Volk wird nicht essen, bis er kommt. Er segnet erst das Opfer, danach essen die, die geladen sind. Darum geht hinauf, denn jetzt werdet ihr ihn treffen. Und als sie hinauf zur Stadt kamen und in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus ihnen entgegen und wollte auf die Höhe gehen. Aber der Herr hatte Samuel das Ohr aufgetan einen Tag zuvor, bevor Saul kam, und gesagt: Morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden aus dem Lande Benjamin. Den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel, dass er mein Volk errette aus der Philisterhand. Denn ich habe das Elend meines Volkes angesehen, und sein Schreien ist vor mich gekommen. Als nun Samuel Saul sah, tat ihm der Herr kund: Siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Da trat Saul auf Samuel zu im Tor und sprach: Sag mir, wo ist hier das Haus des Seers? Samuel antwortete Saul: Ich bin der Seher. Geh vor mir hinauf auf die Höhe, denn ihr sollt heute mit mir essen. Morgen früh will ich dir das Geleit geben, und auf alles, was du auf dem Herzen hast, will ich dir Antwort geben. Und um die Eselinnen, die du vor 3 Tagen verloren hast, sorge dich jetzt nicht, sie sind gefunden. Wem gehört denn alles, was wertvoll ist in Israel? Gehört es nicht dir und dem ganzen Hause deines Vaters? Saul antwortete: Bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist nicht mein Geschlecht das geringste unter allen Geschlechtern des Stammes Benjamin? Warum sagst du mir solches? Samuel aber nahm Saul und seine Knecht und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter die Geladenen. Und das waren etwa 30 Mann. Samuel sprach zu dem Koch: Gib das Stück her, das ich dir gab, und dabei befahl, du solltest es bei dir zurückbehalten. Da trug der Koch eine Keule auf und den Fettschwanz. Und er legte sie Saul vor und sprach: Siehe, hier ist das Übriggebliebene, lege es vor dich hin und iss, denn als ich das Volk einlud, ist es für dich aufbewahrt worden für diese Stunde. So aß Saul an jenem Tage mit Samuel. Und als sie hinabgestiegen waren von der Höhe der Stadt, machten sie Saul ein Lager auf dem Dach, und er legte sich schlafen. Und als die Morgenröte aufging, rief Samuel zum Dach hinauf und sprach zu Saul: Steh auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf, und die beiden gingen miteinander hinaus, er und Samuel. Und als sie hinabkamen an das Ende der Stadt, sprach Samuel zu Saul: Sage dem Knecht, dass er uns vorangehe. Und er ging voran. Du aber steh jetzt still, dass ich dir kundtue, was Gott gesagt hat. Da nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach: Siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Wenn du jetzt von mir gehst, so wirst du 2 Männer finden bei dem Grabe Rahels an der Grenze Benjamins bei Zelzach. Die werden zu dir sagen: Die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Aber siehe, dein Vater hat die Esel nicht mehr im Sinn und sorgt sich um euch und spricht: Was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von da weitergehst, wirst du zur Eiche Tabor kommen. Dort werden dich 3 Männer treffen, die hinaufgehen zu Gott nach Bethel. Einer trägt 3 Böcklein, der andere 3 Brote, der dritte einen Krug mit Wein. Und sie werden dich freundlich grüßen und dir 2 Brote geben. Die sollst du von ihrer Hand annehmen. Danach wirst du nach Gibea Gottes kommen, wo die Wache der Philister ist. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen. Und vor ihnen her Harfe und Pauke und Flöte und Zither, und sie werden in Verzückung sein. Der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst. Da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Wenn bei dir nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist mit dir. Du sollst aber vor mir hinabgehen nach Gilgal. Siehe, da will ich zu dir herabkommen, um Brandopfer und Dankopfer zu opfern. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst. Und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Und alle diese Zeichen trafen ein an demselben Tag. Und als sie nach Gibea kamen, siehe, da kam ihm eine Prophetenschar entgegen und der Geist Gottes geriet über ihn, dass er mit ihnen in Verzückung geriet. Als sie sahen, dass er mit den Propheten in Verzückung war, sprachen alle, die ihn früher gekannt hatten, untereinander: Was ist denn mit dem Sohn des Kisch geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Und einer von dort sprach: Ah, wer ist denn schon ihr Vater? Daher ist das Sprichwort gekommen: Ist Saul auch unter den Propheten? Und als seine Verzückung aufgehört hatte, kam er nach Gibea. Es sprach aber Sauls Onkel zu ihm und zu seinem Knecht: Wo seid ihr hingegangen? Er antwortete: Die Eselinnen zu suchen. Und als wir sahen, dass sie nicht da waren, gingen wir zu Samuel. Da sprach der Onkel Sauls: Sage mir, was sagte euch Samuel? Saul antwortete seinem Onkel: Er sagte uns, dass die Eselinnen gefunden seien. Aber was Samuel von dem Königtum gesagt hatte, sagte er ihm nicht. Lieber Herr Jesus, so danken wir dir für dein Wort und für den Geist, den du uns sendest, auch jetzt. Hier sind wir vor dir, leer sind unsere Hände. Füll uns ganz mit dir. Amen. Ein langer Predigtext, ein langer Weg, ein langer Prozess. Es soll heute Morgen um die Frage des geistlichen Weges gehen. Was das eigentlich ist, wie der im Einzelnen aussieht und wo der hinführt. Paulus schreibt im Galaterbrief: Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wandeln, das ist dieses alte Wort für einen Weg unter die Füße nehmen. Einen äußeren, aber vielmehr noch einen inneren Weg. Und was das ist, ein innerer geistlicher Weg, darum soll es jetzt gehen und natürlich, wo er hinführt. Alles beginnt auf diesem Weg mit einer Suche. Alles beginnt mit einer Suche. Und das ist auch schon der Anfang des Wirkens Gottes in unserem Herzen, dass in uns eine Sehnsucht aufbricht, ein Verlangen, und wir uns auf die Suche machen. Wer geistlich auf dem Weg ist und sich dem Wirken des Geistes überlässt, wird zuallererst in diese Suche hineinkommen. Hier ist es die Suche nach den Eselinnen. Diese Suche, die der Geist Gottes in unser Herz legt, fühlt sich zunächst gar nicht geistlich an, sondern ganz profan. Dass bereits diese Suche, dieses innere Aufbrechen Ein Werk des Geistes ist, das merkt Saul überhaupt gar nicht. Diese Geschichte ist ja aus der Perspektive des Sauls erzählt. Es geht einfach um entsprungene Eselinnen, um Eselstuten, die sich mopsig gemacht hatten. Und das ist für jeden Hirten ein schwerer Verlust. Die muss man suchen gehen. So suchen sie und so suchen. Da wird erzählt, und sie finden nicht und sie finden nicht und sie finden nicht. Weil es natürlich nicht wirklich um die Eselinnen geht. Am Ende heißt es, längst gefunden. Saul bricht auf, um Eselinnen zu finden. Und was findet er am Ende? Er findet am Ende seine Lebensberufung. Er weiß am Ende, wer er eigentlich von Gott her sein soll. Der erste König Israels. Und damit haben wir auch schon gleich eine sehr schöne Beschreibung, was denn nun auch das Ziel eines solchen Weges ist. Der Geist Gottes geht mit uns einen Weg, um uns mehr und mehr in das Bild hineinzugestalten, das er von jedem Einzelnen von uns in sich trägt. Ich kann auch sagen, der Geist Gottes führt uns einen Weg und Prozess, um uns mehr in die Gottebenbildlichkeit hineinzuführen. Nochmal wieder anders. Der Geist Gottes bringt uns in einen Prozess hinein, dass wir mehr und mehr in das Bild Christi hineingestaltet werden. Das ist das erklärte Ziel des Heiligen Geistes. Eine kleine Anekdote. Rabbi Susja von Anipoli pflegte auf seinen Wanderungen von Ort zu Ort den Menschen zu sagen, ich fürchte mich nicht davor, keine Antwort zu finden, wenn ich nach meinem Tod vom Allmächtigen gefragt werde, Susja, warum warst du deinem Volk nicht ein so großer Führer wie Mose oder ein so feuriger Prophet wie Elia oder ein so berühmter Schriftgelehrter wie Rabbi Akiba? Aber ich fürchte, dass meine Worte verstummen, wenn ich gefragt werde, Susja, warum bist du nicht Susja geworden? Warum hast du dich entfernt von dem Bild, nach dem ich dich geschaffen habe? Warum bist du mit deinen Anlagen und mit deinen Gaben dir so fremd, so unähnlich geworden? Ziel des Geistes ist die Selbstwerdung. Du sollst ganz du selbst werden, so wie Gott dich gemeint und geschaffen hat. Und wozu dies? Damit wir in Vollmacht und in Kraft und in Gewissheit unserer Sendung gerecht werden können. Der Geist Gottes ist ein Geist der Mission. Wir haben die Schriftlesung aus der Apostelgeschichte noch im Ohr. Die Vollmacht und Kraft unseres Lebens, die Vollmacht von uns Christen hängt davon ab, wie sehr wir selbst geworden sind, wie sehr wir wirklich zu denen geworden sind, die Gott der Vater von Anfang an im Sinn hatte. Also diese Selbstwerdung ist nicht ein Selbstzweck, sondern Voraussetzung für unsere Sendung, für unseren Auftrag. Bei Saul war es vollmächtig, als König agieren zu können. Also, alles beginnt mit einer Suche. Kommen wir zu der Suche zurück. Wisst ihr, welches das erste Wort Jesu ist, das uns das Johannesevangelium überliefert? Das erste Wort nach dem Johannesevangelium aus dem Munde Jesu ist eine Frage. Was sucht ihr? Was sucht ihr? Ganz grundsätzliche und grundlegende Frage, Johannes 1, Vers 38. Und diese Suche, die der Geist Gottes in uns anstößt, fühlt sich sehr, sehr unterschiedlich an. Manchmal ist es eine unerklärliche Unruhe, die uns erfasst, eine unerklärliche Unzufriedenheit mit den Zuständen, wie sie man sind, innere Unfrieden, eine innere Aufbruchstimmung. Und der versuchen wir nachzugehen, oft mit ganz profanen Dingen. Da sucht man sich einen neuen Arbeitsplatz, da meint man unbedingt umziehen zu müssen, seine Klamotten nochmal wechseln zu müssen, alles raus, alles neu kaufen, was weiß ich. Manchmal sind das ganz simple, weltliche, profane Dinge. Und da ist es gut, innezuhalten. Was suche ich eigentlich? Die Frage heute Morgen an dich, wenn du merkst, ja, das kenne ich, dass man innerlich so mit den Hufen scharrt. Was suchst du? Das ist meist der Einstieg, zumindest bei Saul war das so, der Einstieg in einen geistlichen Weg. Weg des Geistes. Dann begibt sich etwas sehr Schönes. Das ist wieder ein Werk des Geistes. Das ist jetzt schon der zweite Punkt. Dass er einen geistlichen Begleiter findet. Einen geistlichen Begleiter in der Gestalt des Propheten Samuel. Dieser Samuel ist ganz wichtig, um dem Saul zu erklären, was denn da eigentlich passiert. Um ihm zu erklären, dass es hier gar nicht um die Eselinnen geht, dass es hier um was ganz, ganz anderes geht. Und diese ganze Geschichte ist ja durchzogen davon, dass der Geist Gottes der Geist ist, der auf geheimnisvolle Weise die Dinge steuert und lenkt, der Wege lenkt und Menschen zueinander bringt, die sich nicht gesucht haben und die auch gar nicht voneinander wussten. Der Geist ist der Geist, der führt und leitet. Das erfahren viele von euch sicher tagtäglich. Der Geist Gottes wird die Dinge führt. Und dem Saul nun eben auch diesen geistlichen Begleiter gibt, der ihm hilft, sich selbst und das, was da eigentlich geistlich nur wirklich abgeht, auch zu begreifen und zu verstehen, der ihm geistlich auf die Sprünge hilft. Also das erste ist die Suche, das zweite ist der geistliche Begleiter. Das dritte, der sehr schön erzählt, dass der Geist Gottes dem Saul ein anderes Herz gibt. Das ist vielleicht das Zentrale an der ganzen Geschichte. Ein neues Herz steht hier so ganz schlicht und ergreifend. Er wurde ein neuer Mensch. Wir wüssten natürlich zu gerne, woran man das erkennen konnte oder was denn da so anders wird. Es ist etwas ganz Grundsätzliches, was in der Bibel immer und immer wieder erzählt wird. Hesekiel hat ein anderes Bild. Der Prophet Hesekiel spricht davon, dass der Geist Gottes aus einem steinernen Herzen ein fleischernes Herz macht. Jesus gebraucht das Bild von der Wiedergeburt, dass durch Wasser und Geist etwas so Neues in den Menschen hineinkommt, dass es ein wirklich neuer Anfang ist, wie eine neue Geburt, von neuem geboren von oben. Paulus spricht von der Neuheit des Lebens, Römer 6, dass wir durch die Teilhabe an Tod und Auferstehung Jesu Christi in diese Verwandlung hineinkommen. Und an Titus schreibt er von der Wiedergeburt und von der Erneuerung des Geistes. Der Heilige Geist ist also der Erneuerer, aber nicht im Sinne von einer Renovierung, sondern im Sinne einer Neuschöpfung, das Neue. Nun stecken ja in uns allen, das ist eine wunderbare Schöpfungsgabe, ein gewisses Veränderungspotenzial, so nennt man das, glaube ich. Ja? Jeder von uns kann sich ein bisschen ändern. Wir können lernen, wir können uns Dinge angewöhnen, Gottlob auch Dinge wieder abgewöhnen. Ja? Man kann an sich arbeiten. Und dieser Spruch, so bin ich halt, musst mich halt so nehmen, wie ich bin, geht nicht so ganz durch. Wir können uns verändern. Und viele von uns tun das auch und das ist wunderbar. Aber das, was der Geist Gottes wirkt, ist nochmal was vollkommen anderes. Das ist nicht etwas, was wir selbst tun können. Da können wir nur sagen, füll mich neu, wie wir es in dem Lied gebetet haben. Und erwarten, dass der Geist Gottes dieses Werk der Neuschöpfung in uns tut. Vielleicht einmal sehr grundsätzlich im Akt unserer Bekehrung, davon können viele von uns Zeugnis ablegen. Und doch glaube ich, dass das immer und immer wieder auf unserem geistlichen Weg geschehen darf. Vielleicht auch heute Morgen, vielleicht auch Pfingsten 2015, dass so eine Erneuerung deines Herzens erfährst. Das dritte war also die Erneuerung des Herzens. Das vierte, der Geist Gottes, ist der Geist, der eine neue Tatkraft schenkt. Ja, von der Vollmacht hatte ich gerade schon gesprochen. Tu, was dir vor die Hände kommt, denn der Herr ist mit dir. Wow, das ist doch eine Zusage. Tu, was dir vor die Hände kommt. Der Herr ist mit dir. Der Geist Gottes verleiht also eine neue Tatkraft. Also einen geistlichen Weg zu gehen, da geht es nicht nur um unsere Innerlichkeit. Immer kleiner, immer reiner, so. Sondern es geht darum, dass wir am Ende zu einer neuen Tatkraft kommen. Eine Tatkraft, die alle Trägheit überwindet, auch alle Zweifel, Skrupel und Zwiespältigkeit. Das gehört ja auch zu uns, das kennt ihr von euch persönlich vielleicht, auch von euch als Gemeinde vielleicht. Ja, da steht eine Entscheidung an und man weiß, wir müssten einen Schritt gehen. Dann ist man so hin und her gerissen. Wir können so oder lieber doch wieder ganz anders. Und dann ist noch die Einwände, wird hin und her diskutiert. Und dann ist man hin und her gerissen, zwiespältig. Irgendwann muss dann der Punkt kommen, wo der Geist Gottes diese Zwiespältigkeit überwindet und, jetzt kommt ein altes Lutherwort, Einfältigkeit schenkt. Einfältigkeit nicht im Sinne von Beschränktheit, sondern von einem geeinten Herzen. Dass das Herz nicht mehr zerrissen ist und hin und her schwankt, sondern dass das Herz geeint wird. Dass man weiß, was zu tun ist, was angesagt ist und dass Einmütigkeit und Einheit entsteht in einem drin und in einer Gemeinschaft. Das ist, wenn der Geist Gottes diese neue Tatkraft schenkt, tu, was dir vor die Hände kommt, denn der Herr ist mit dir. Das fünfte ist dann die Verzückung. Tja, das wollte ich immer schon mal wissen, was das ist. Und da wäre ich doch zu gern dabei gewesen, zu sehen, wie der Saul in Verzückung gerät. Und dann ist irgendwann vorbei wieder, ne? Also, Verzückung. Ein Phänomen, das es im frühen Prophetentum gab, so zur Zeit der ersten Könige, wird hin und wieder von diesem Gruppenphänomen gesprochen. Eine Schar von Propheten, die lebten da so eine Art Bruderschaft zusammen, stelle ich mir das vor. Und hin und wieder gerieten sie in prophetische Verzückung. Was auch immer das gewesen ist, in späteren Zeiten wird uns davon auch nicht mehr berichtet. Es geht nicht so sehr um dieses Phänomen, sondern es geht um die Tatsache der Ergriffenheit. Der Geist Gottes schenkt eine neue Ergriffenheit. Ergriffenheit kennen wir aus unserem Sprachgebrauch. Da waren wir im Kino und haben einen ergreifenden Film gesehen. Das ist doch was Schönes. Oder wir hören Musik und die ergreift uns, die geht uns in die Füße. Wir kennen alle diese Erfahrung von Ergriffenheit und dass das etwas sehr Kostbares ist. Und dass das schwierig ist, wenn Menschen überhaupt das gar nicht mehr kennen. Immer cool, immer abgebrüht, immer distanziert, wenn da nichts mehr innen drin rankommt. Immer wohl reflektiert, immer auf so einer Metaebene, alles beurteilen, alles checken. Aber nicht mehr die Ergriffenheit des Herzens kennen. Ja, jedes Liebespaar kennt das, wie das ist, wenn das Herz ergriffen ist. Wenn man gar nichts anderes mehr denken kann, wenn man nur noch den anderen in der Birne hat. Ja, ergriffen sein. Das weist nochmal sehr schön darauf hin, dass wann immer der Geist Gottes kommt, es immer um diese große Kraft der Liebe Gottes geht. Das wird an der Ergriffenheit am deutlichsten. Dieses Ergriffenwerden ist ja vielleicht ein bisschen zwiespältig. Wir möchten ja sehr gerne unser eigenes Leben selbstkompetent und selbstbestimmt und selbstkontrolliert zu führen. Wir möchten nicht gern, dass Menschen uns ergreifen, wo im Leben nicht. Ne? Aber wenn es die Liebe ist, die Liebe Gottes, die nach uns greift, dann ist das nicht eine Ergreifung oder Ergriffenheit mit Gewalt. Wohl mit Kraft, aber doch etwas zutiefst Heilsames. Wenn der Geist Gottes uns erfüllt, sind wir in neuer Weise von der Liebe Gottes ergriffen, sind wir von Jesus ergriffen, kriegen wir das gar nicht mehr aus dem Kopf. kriegen wir Jesus gar nicht mehr aus dem Kopf. Das wirkt der Geist. Das war das Fünfte. Jetzt sind wir schon beim sechsten und letzten Punkt. Es gibt auf dem geistlichen Weg Erfahrungen, Dinge, der Geist Gottes schenkt, die auch in die Verschwiegenheit des Kämmerleins gehören. Jesus spricht ja von dem Kämmerlein, Herzenskämmerlein. Ja. Da heißt es einmal, du aber steh jetzt still. Und am Ende heißt es, aber die Sache mit dem Königtum, wovon Samuel geredet hatte, teilte Saul seinem Onkel nicht mit. Wir als Baptisten kennen ja das gute alte Zeugnis. Das ist was ganz Wichtiges. Wir in Nürtingen entdecken das auch immer wieder im Gottesdienst. Einfach weiter erzählen, was man mit Jesus erlebt hat. Und dann kennt jeder auch die Erfahrung, es gibt Erfahrungen mit Jesus. Berührungen durch die Kraft des Geistes, die kann man nicht in Worte kleiden. Die kann man auch nicht so vor alle Ohren und dann auch über eine Verstärkeranlage hinaus posaunen. Die brauchen die Intimität des Herzens. Die wollen gut bewahrt sein. Ich nenne die sechs Punkte nochmal, dass diesem geistlichen Weg, dieser geistliche Weg beginnt in der Regel mit einer Suche. Die Frage wäre heute Morgen, möchtest du dich auf diese Suche einlassen? Stellst du dich der Frage Jesu, was suchst du? Das zweite war der geistliche Begleiter. Vielleicht ist so manch einer, der dir die letzten Tage und Wochen über den Weg läuft, eigentlich jemand, den Gott dir schickt als geistlichen Begleiter. Das dritte ist die Herzensverwandlung. Nichts, was wir selber machen können, aber etwas, wovor wir uns öffnen können. Das vierte war die neue Tatkraft. Dass wir erwarten können, dass der Geist Gottes kommt, uns in die Hände geht und wir zu einer neuen Entschlossenheit, einer neuen Entschiedenheit und einer neuen Vollmacht kommen. Das Fünfte ist die Ergriffenheit von der Liebe Gottes. Das Sechste ist auch die Fähigkeit, die Dinge in der Schatzkammer des Herzens auch fein für sich zu bewahren. Soweit dieser geistliche Weg anhand der Geschichte des Saul. Ich möchte dich heute Morgen einfach einladen zu einer Standortbestimmung. Vielleicht auch zu der Frage, bist du bereit, wie Paulus das sagt, nicht nur im Geist zu leben, sondern auch im Geist zu wandeln. Also bist du bereit, einen solchen geistlichen inneren Weg unter die Füße zu nehmen. Dann lass dich dazu ganz herzlich ermutigen. Dann schalte auf Empfang. Den Geist Gottes kann man nicht herholen, den kann man nicht machen, den kann man nur empfangen. Dazu lade ich uns herzlich ein. Ich schließe mit einem Gebet von Augustinus. Sei du mein Atem, heiliger Geist, das heilig stets mein Denken. Sei Triebkraft meines Lebens, heiliger Geist, das heilig stets mein Tun. Sei heiliger Geist, du meines Sehnens Ziel. Was heilig stets mein Leben. Sei meine Stärke, heiliger Geist, das heilig stets mein Mut. Und nimm mich, heiliger Geist, in deine Hut, das heilig sei mein Ende. Amen.